Wie wirkt sich Alkoholabhängigkeit der Eltern auf die Kinder im Familiensystem aus? Darüber spreche ich heute mit der Pflegefachkraft Ramona Müller-Lino und sie stellt uns unter anderem 5 typische Rollen vor, die Kinder aus solchen suchtbelasteten Familien häufig einnehmen. Es geht um typische Prägungen, typische Verhaltensweisen und damit auch um bestimmte Stärken und Herausforderungen, die auch im Erwachsenenalter noch eine Rolle spielen. Wie immer gilt, diese Folge ersetzt keinen Arztbesuch. Alles, was wir hier wiedergeben, sind allgemeine Informationen und persönliche Einschätzungen und Erfahrungen. Und wenn du bei dir selbst Anzeichen dafür siehst, dass eine körperliche oder psychische Erkrankung vorliegen könnte, dann hol dir bitte Hilfe, ärztlich, therapeutisch, an der entsprechenden Stelle. Für Entscheidungen, die du möglicherweise auf Grundlage dieser Podcast-Folge triffst, können wir leider keine Verantwortung übernehmen. Damit dann genug der Vorrede, ab in die Folge.
Ich Stark, dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, los geht's.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich Stark. Heute mit Ramona Müller-Lino. Herzlich willkommen. Ich probiere heute ein bisschen etwas Neues aus, denn dieses Mal habe ich vorweg noch kein Buch gelesen. Du, Ramona, hast jetzt auch nicht noch den riesen YouTube-Kanal, auf dem ich schon 20 Videos geschaut hätte oder sowas, sondern wir hatten einen kurzen Kontakt vorher und das Gespräch wird jetzt noch ein bisschen spontaner als sonst. Ich bin gespannt drauf, es ist ein schöner Versuch und ich glaube, es wird gut werden. Herzlich willkommen auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank, lieber Christian, für die Anmoderation. Genau, ich bin online noch nicht so sichtbar, das ist richtig, und beschäftige mich dennoch mit dem Thema, beziehungsweise ist ein Herzensthema, eben erwachsene Kinder aus suchtkranken Familien.
Ja, genau, da hattest du dich eben gemeldet und ich habe mich darüber gefreut. Ich glaube, du hast die Folge gehört mit dem Henning Hirsch auch hier im Podcast,
genau.
Richtig?
Ja.
Zum Thema trockener Alkoholiker, ja, der aus seiner eigenen Geschichte auch erzählt hat. Mhm. Und heute ist quasi der Blickwinkel nochmal ein bisschen anders. Nämlich nicht auf die Menschen unmittelbar selbst, die Suchterkrankungen erleben, sondern auf die Kinder aus Familien, wo die Eltern Abhängigkeiten haben oder hatten
genau, eben.
Ja, und genau, wie du schon gesagt hast, das ist ein Herzensthema von dir, hast du auch geschrieben. Wie kommt das? Woher kommt das, dass das so ein Herzensthema ist für dich?
Genau, also natürlich bin ich erstmal beruflich daran gekommen. Ich bin Kinderkrankenpflegefachkraft und habe natürlich da auch persönliche Erlebnisse gehabt und bin dann in die Pädagogik, in die Erwachsenenpädagogik gegangen und bilde die Pflegefachkräfte aus. Und auch da, und da sitzen ja dann die Erwachsenen, auch da sitzen ganz viele in meinem Büro und öffnen sich dann. Und es kommt immer wieder, ja, zum Thema. Genau dieses Thema kommt zum Thema, ja. Genau, und ich habe auch lange in der Familienbegleitung gearbeitet, bei den frühen Hilfen, und auch da ist das ein mitunter ein Thema, ja.
Okay. Frühe Hilfen, da geht es darum, Familien mit noch relativ jungen Kindern, richtig?
Genau, ja, das sind so lokale und regionale Unterstützungsangebote mit großem Netzwerk und Hilfemaßnahmen, genau.
Okay. Ja, und ich meine, man muss sich wirklich bewusst machen, dass das Thema betrifft richtig viele Menschen.
Genau. Also laut Statistik, ich habe mich ja nochmal vorbereitet, sind es tatsächlich 2,65 Millionen Kinder.
Wow.
Alkoholkranke Eltern, und die Dunkelzahl ist natürlich höher. Mhm. Und 6 Millionen erwachsene Kinder suchtkranke Eltern, ja.
Also das ist wirklich eine ganze Menge, und deswegen auch in deinem Berufsfeld, was ja jetzt, also beide Tätigkeiten sind ja jetzt nicht ausdrücklich erstmal mit dem Thema Sucht verbunden. Aber dadurch, dass es einfach so ein Thema ist, was so viele Menschen betrifft, kommt das in einer gewissen Häufigkeit dann einfach vor.
Genau.
Ja.
Also ich bin auch selbst Mutter von 2 Kindern. Also so Belastungssituationen, das merkt man schon, ne? Ist ja auch häufig Thema heute, Mental Overload und so, ne? Mhm. Das macht was mit den Leuten. Das macht mit vielen Familien, mit Müttern macht das was, die dann eben, ja, zu einem Glas greifen oder zu der Flasche, ja.
Also im Sinne von, jetzt nicht, dass es bei dir in der Familie zu Hause selber so ist, sondern sozusagen, du kennst es auch im Umfeld, ja?
Genau, ja. Genau, ja. Bei mir, Gott sei Dank, noch nicht.
Ja. Ja, ich erlebe es in der Beratung natürlich auch immer wieder. Es ist ein häufiges Thema, vor allem Alkohol, muss man sagen. Also sicherlich, ich habe auch ein paar aktuell, wo Cannabis eine Rolle spielt, kommt auch immer wieder mal vor. Aber Alkohol ist schon das wesentlich größere Thema. Und Alkohol, wissen wir ja auch, macht auch wesentlich stärker abhängig als jetzt beispielsweise Cannabis. Ja.
Genau, ja.
Okay, und dann gibt es vielleicht noch ein paar, oder auch zu viele, aber im Vergleich doch nur ein paar Fälle, wo es dann um nochmal andere Drogen geht. Aber das wird deutlich weniger sein, auch in deinem Erfahrungshorizont, oder?
Genau, also mit Drogen habe ich ganz wenig Erfahrung gemacht. Es war tatsächlich eher der Alkohol. Na gut, den kriegt man natürlich auch ziemlich, ziemlich leicht, ne, im Supermarkt.
Ja, leider sogar oft direkt an der Kasse, ne?
Genau.
Das hatte ja Henning Hirsch hier schon angemahnt im Podcast. Das wäre gut, wenn das verboten würde, damit die Rückfallgefahr sinken würde für diejenigen, die es schaffen, rauszukommen aus dem Alkohol. Ja.
Genau.
Okay, vielleicht erwähnen wir auch noch, du hast schon ein Buch geschrieben, das ich aber nicht gelesen habe bisher, das jetzt auch kein Ratgeber oder kein Sachbuch ist, sondern mal eine andere Kategorie vom Buch, die aber mit dem Thema auch zu tun hat.
Genau, ja, ich habe einen Roman geschrieben darüber, über eine junge Dame, eine Protagonistin, die quasi ein Kind ist aus einer suchtkranken Familie und dann ins Erwachsenenalter rübergeht. Und dann beschreibe ich da drin halt eben, ja, welche Stolpersteine da halt eben ihr oder sie sich vielleicht auch selbst in den Weg legt und wie sie dann ins Erwachsenenalter übersiedelt. Und das hat manchmal auch mit Herausforderungen zu tun. Ich habe auch ein paar Sachen, habe ich auch darunter geschrieben, ne, da kann man auch nochmal gucken. Da sind auch Quellen dabei. In der Tat ist es allerdings eher als ein Roman, genau, ja.
Mhm. Ah, okay, so, also so ein paar Studienhinweise oder sowas gibt es dann schon.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, aber so, ich sag mal, ich persönlich mag das, diesen Ansatz. Ein Sachbuch liegt nicht jedem. Sachbuch ist auch manchmal trocken. Und, und einfach mal so eine Geschichte durchzulesen, durchzuerleben, da entdeckt man ja oft dann auch ganz viel, auch lebenspraktisch einfach drin, wo man sich vielleicht selber drin wiederfindet oder eben Menschen aus dem Umfeld, die das betrifft oder so. Ja. Darum finde ich das toll, dass es heute immer mehr Werke auch in diese Richtung gibt, wo quasi Unterhaltung und Faktenvermittlung sich auch verbinden. Ja,
ja, ich habe auch ein bisschen Humor eingebaut. Da gibt es noch so eine fiktive Katze. Das ist der innere Kritiker oder die Selbstzweiflerin. Also sie flüstert ihr dann immer quasi ins Ohr, so du kannst das nicht, du schaffst das nicht. Weil ein markanter Punkt ist halt eben, dass man sehr viel an sich selbst zweifelt. In vielen Familien mit Suchtproblematik ist es so, dass die Kinder dann quasi die Schuld auch auf sich nehmen und sich dann im Verlauf immer kleiner machen und dass die Selbstzweifel dann im Erwachsenenalter eben auch da sind.
Ja, ein wichtiges Thema dabei, absolut. Okay, Brutalität der Bedeutungslosigkeit, so heißt der Roman, wer danach schauen möchte. Wenn wir jetzt mal drauf schauen, so diese, ich sag mal erstmal so, es gibt ja jetzt kein emotional-psychisches Thema, was es exklusiv nur bei Kindern, bei erwachsenen Kindern aus suchtbelasteten Familien gibt. Richtig? Mhm. Sondern das sind ja alles Themen, die auch andere Menschen betreffen können, auch aus anderen Gründen.
Auf jeden Fall, ja.
Und trotzdem gibt es so ein gewisses Set von typischen Prägungen, typischen Herausforderungen, typischen Denk- und Verhaltensweisen, die sich gehäuft einfach bei Menschen finden, deren Eltern zum Beispiel alkoholkrank waren.
Genau.
Und lass uns da mal schauen, was es da so gibt. Und ich habe dich im Vorgespräch schon kurz gefragt nach dem Stichwort Co-Abhängigkeit, auf das man sehr schnell stößt, wenn man sich damit beschäftigt. Und du hast schon angedeutet, dass du aber kein großer Fan davon bist. Ich stelle jetzt trotzdem einfach mal die Frage, was ist Co-Abhängigkeit und warum bist du kein Fan davon?
Genau, vielen Dank. Für mich ist das ein Stigma und das ist wie so ein Stempel auf der Stirn. Wenn ich den Titel haben würde, ich bin co-abhängig, dann würde das mit mir was machen und ich würde in eine Rolle reingedrängt werden, in die ich allerdings überhaupt gar nicht aktiv reingedrängt werden möchte. Das passiert dann passiv quasi. Und Co-Alkoholismus bedeutet ja, wenn wir jetzt bei den Kindern bleiben, ich bin in dieser Familie und unterstütze unbewusst diese Situation, indem ich das vertusche, indem ich Flaschen wegschütte, indem ich Flaschen verstecke, indem ich die Mutter vielleicht daran hindern will, dass sie zum Supermarkt geht. Und also es sind so viele Faktoren, die man unbewusst macht, wenn man in einer Familie lebt, die mit Suchtproblematik zu kämpfen hat, dass man dann gesagt bekommt, du bist co-abhängig. Und das finde ich nicht gut. Das, wie gesagt, das ist ein Stigma dann und das macht was mit einem. Deshalb bin ich eher der Meinung, dass man das betiteln sollte, dass man Angehöriger suchtkranker Menschen ist, eben nicht dieser co-abhängige, weil das bedeutet ja irgendwie, dass
Okay.
man auch abhängig ist, ne?
Ja.
Ja.
Okay. Das heißt, das klingt für mich so, man soll es aus deiner Sicht nicht verwenden jetzt als Bezeichnung für einen Menschen, den man damit festschreibt. Aber wenn wir darüber sprechen, es gibt ein gewisses Set an Verhaltensweisen, die oft vorkommen, dann könnten wir dieses Set vielleicht schon als Co-Abhängigkeit bezeichnen.
Ja, natürlich, theoretisch schon, ne? Und dieses Wort ist ja auch zumindest ist es ja auch ein festgeschriebener Begriff, soweit ich
Ja,
weiß.
genau, wird sehr viel verwendet. Den wird man auch lernen, wenn man sich fortbildet zu den Themen und so weiter.
Genau.
Und letztlich, ich sag's mal in meinen Worten, du darfst es gerne noch mal, du hast es gerade schon so ein bisschen beschrieben auch. Letztlich meint Co-Abhängigkeit, wenn ich mit jemandem zusammenlebe, familiär, der eine Sucht hat, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass ich mit verschiedenen Verhaltensweisen diese Sucht unbeabsichtigt eigentlich unterstütze. Ja,
Genau.
so, indem ich das kleinrede, indem ich beschwichtige. Ne? Das wäre zum Beispiel, wenn jetzt, sage ich mal, bei mir vielleicht ein Paar kommt und es gibt mehr oder weniger offenkundig ein Alkoholproblem, aber der Partner sagt auch, nee, das ist alles okay und so. Ne?
Genau.
Sowas, dass man es versteckt vor der Außenwelt, dass man irgendwie heile Welt macht. Du hast eben schon die Beispiele mit den Flaschen auch gesagt. Ja, teilweise gibt es Kinder, die irgendwie dann auf dem Schulweg noch eine leere Bierflasche im Rucksack haben und die dann unterwegs entsorgen oder so, dass das nicht so auffällt, dass sich das ansammelt und so. Und das macht natürlich was mit einem, wenn man das macht. Ja. Und in diese Richtung, also erstmal ist das Gefühl, man hilft eigentlich, man macht was Gutes und Sinnvolles. Und letztlich, wenn man näher drauf schaut, stellt man aber oft fest, im Grunde wird damit das Suchtverhalten nicht beendet, sondern eher dadurch, dass es eben auch nicht wie so ein großes Problem erscheint zum Beispiel, wird es eher weiterhin ermöglicht teilweise.
Ja.
Würdest du ungefähr mit dieser Beschreibung mitgehen von diesem Wort?
Absolut. Also es sind ja auch nicht nur die Kinder, es sind ja eben, wie du schon sagtest, eben auch die Partner, ne? Die dann quasi mit in die emotionale Abhängigkeit auch geraten oder dass man auch einfach sagt, dass dieser Alltag, also die Sucht bestimmt quasi den Alltag. Und ja, und wenn das passiert, ne, wenn das das große Thema ist im Alltag, dann ist man, dann fällt das ja auch schon unter den Begriff der Co-Abhängigkeit. Ja.
Ich hab im Vorfeld überlegt, da wäre ich mal gespannt, wie du das siehst. Co-Abhängigkeit heißt ja auch, sich selbst zurückstellen, ja, zugunsten desjenigen, der den Raum einnimmt mit seiner Sucht. Ob das vielleicht auch ein Faktor ist, der dazu beitragen könnte, dass dann Erwachsene, die als Kinder in suchtbelasteten Familien gelebt haben, dass die vielleicht auch dazu neigen, auch die eigenen Probleme kleinzureden und vielleicht gar nicht so sehr auch einzugestehen, dass es wirklich ein paar innere Themen gibt, die aus dieser Zeit kommen. Könnte das sein?
Absolut. Ich habe im Vorfeld habe ich tatsächlich ja auch diese Rollenmuster, habe ich ja auch, da habe ich mich reingelesen. Und tatsächlich gibt es ja anscheinend vier Rollenmuster. Und zum einen wäre das mal die Macherin oder die Heldin oder der Held, dieses unsichtbare verlorene Kind oder ein unterhaltsames Kind und das Chamäleon. Und da ist es dann eben tatsächlich so, dass zum Beispiel das unsichtbare oder das verlorene Kind eben alles kleinredet und sich so unauffällig macht, dass man das quasi auch gar nicht mehr so richtig wahrnimmt. Ne? Also es ist ein ganz großer Faktor, wenn so ein Kind in der letzten Reihe sitzt in der Schule zum Beispiel und sich gar nicht beteiligt und gar nicht auffallen will oder so. Und wenn der Lehrer dann sagt, naja, kriegst halt eben einfach eine schlechte Note, weil du dich mündlich nicht beteiligst und gar nicht diese, ja, vielleicht einfach auch Hilferufe von dem Kind dann quasi nicht bemerkt. Ja, das ist, also um deine Frage zu beantworten, das ist auf jeden Fall ganz häufig so, dass die eben auch in so ein Helfersyndrom vielleicht reingeraten. Die haben ein gutes Gefühl dabei, gebraucht zu werden, aber stellen sich selbst nicht in den Vordergrund mit ihren Bedürfnissen.
Ja, das findet sich sehr oft, das kenne ich auch von meinen Klienten, so das sehr große Verantwortungsgefühl. Häufig auch starke Sensibilität für die Gefühle anderer. Ja, vielleicht war das auch wichtig als Kind, dass ich ganz schnell merke, wie ist mein Vater, meine Mutter heute drauf. Verschwinde ich besser mal ganz schnell im Zimmer, wenn die Schritte anders sind als im unalkoholisierten Zustand zum Beispiel. Ich höre die Schritte im Flur und am besten bleibe ich im Zimmer. Ne? Ich nehme die Gefühle deutlich wahr und
Und auch riechen, also alle Sinne, ne?
Ja.
Die riechen ja auch in den Eltern. Ist da jetzt heute Alkohol im Spiel oder nicht? Ne? Die gucken auch, also auch sehentlich, torkeln die, wie sehen die Augen, wie verändern sich die Pupillen, wie ist die Stimmungslage, genau, ja, so wie du es beschreibst. Ja.
Magst du uns, das ist vielleicht ganz, ganz hilfreich, magst du uns diese vier Rollenmuster mal vorstellen, die häufiger vorkommen, die du eben so erwähnt hast, Chamäleon und Co.?
Genau. Das eine ist eben die Macherin oder der Macher und die Heldin oder der Held. Die sind meistens tatsächlich, du hast es eben angesprochen, verantwortungsbewusst, ziemlich verantwortungsbewusst und perfektionistisch angehaucht. Die übernehmen häufig diese Elternrollen, also diese Parentifizierung. Ne?
Also schon in der eigenen Familie Verantwortung für die kleinen Kinder oder vielleicht sogar eben für die Eltern selbst und so weiter. Ja.
Einkauf, genau. Ja. Die sind natürlich, die können ihre alterstypische Entwicklungsaufgabe natürlich nicht wahrnehmen. Ne? Die sind dann in einer Rolle drin, in denen sie noch gar nicht gewachsen sind und machen es trotzdem und das bleibt dann auch meistens, ne? Dass sie sich sehr verantwortlich fühlen für alles. Und trotzdem alles ziemlich gut machen wollen, weil, warum wollen sie das alles so gut machen? Weil sie nicht gesehen werden von den eigenen Eltern und das vermissen die natürlich. Und die denken, wenn ich es perfekt mache, dann kann das sein, dass ich gelobt werde, dass die Mama ja doch sieht, dass ich was gemacht habe. Und das ist einfach so ein Gefühl, was sie natürlich ganz oft vermissen. Diese Zuwendung, Zuneigung, Liebe, was die Eltern nicht geben können, wenn sie im Suchtverhalten ausleben, weil die natürlich sehr oft mit sich selbst beschäftigt sind. Und dann sind die perfektionistisch, weil sie dann denken, jetzt werde ich gesehen und gelobt. Und dann gibt es auf der zweiten Ebene.
Ja, ganz kurz,
Ja.
Also diese stabile, zuverlässige Zuwendung, die gibt es eben.
Genau.
Häufig nicht, ja, wenn man Glück hat, noch zumindest vom anderen Elternteil, wenn nur ein Elternteil eine Abhängigkeit hat. Aber das muss man sich einfach klar machen, wenn Alkohol im Spiel ist, in einem gewissen Maße, das ist kein zuverlässiges Gegenüber. Ja, da schwanken die Stimmungen, da kann es auch unter Umständen mal schnell sein, in beide Richtungen, entweder, dass jemand depressiv auf einmal agiert oder jemand sehr aggressiv agiert oder so. Für ein Kind, das dem Ganzen mehr oder weniger ausgeliefert ist, ist das einfach sehr verunsichernd. Ja.
Genau.
Und so wie du gerade beschrieben hast, kann das ein Weg sein. Ich versuche durch Leistung, durch Perfektion Anerkennung und Zuwendung zu bekommen vielleicht. Ja.
Genau.
Das andere, was du erwähnt hast, das ist auch sehr wichtig. Du hast es so schnell so in einem Satz gesagt. Die eigentliche Entwicklungsaufgabe einer bestimmten Kindheitsphase nicht wahrnehmen können. Ja. Ich meine, was heißt das?
Ja.
Muss man sich mal klar machen. Das heißt, ich bin zum Beispiel gerade in der Pubertät. Eigentlich ist meine Aufgabe, mich jetzt mal ein bisschen mehr von meinen Eltern zu lösen, mein eigenes Ding zu machen, mit gleichgesinnten Altersgenossen irgendwie durch die Gegend zu ziehen vielleicht und irgendwie etwas, diesen Übergang von Kind, Jugendlich zu irgendwann dann erwachsen, so schrittweise zu schaffen, auch Richtung der eigenen Identität.
Genau, ja.
Aber all das bleibt irgendwie auf der Strecke, weil ich zu Hause so viel Verantwortung übernehme.
Genau, ja.
Und das fehlt dann danach. Ja, und wenn das nicht irgendwie auf welchen Wegen auch immer, therapeutisch oder anders, irgendwann ausgeglichen wird, seine Aufmerksamkeit bekommt und so weiter, dann merkt man das auch noch 15, 20 Jahre später, dass
Genau.
da ein Mensch ist, der gar nicht gelernt hat, ich darf einfach für mich selber um die Häuser ziehen und das Leben genießen. Ja.
Ja, da sprichst du wirklich was aus, was ganz viele dann auch im späteren Leben, wo die dran zu knapsen haben. Es gibt ja häufig diese Frage, wer bist du eigentlich? Und dann gibt es ganz häufig die Antwort, ich weiß es eigentlich gar nicht.
Oh, ja.
Weil die Identität eben in diesem jugendlichen Alter, das ist ja natürlich eine Entwicklungsaufgabe, nicht gefunden wurde. Und man hat halt eben das getan, was andere gesagt haben, was er zu tun hat und hat dann eine Identität quasi angenommen, die ja vielleicht, wenn diese ganze Suchtproblematik nicht da gewesen wäre, vielleicht zu was ganz anderem geworden wäre. Ne? Ja.
Okay. Hast du das? Das klang gerade so, als wenn du das selber schon erlebt hast, jemanden gefragt zu haben mit dieser Frage.
Ja, tatsächlich, ja, habe ich mit Auszubildenden schon ganz häufig diskutiert. Also wir behandeln dieses Thema auch im Unterricht und da kommen wirklich immer ganz spannende Sachen bei raus. Ja.
Okay. Du bildest auch kommende Pflegefachkräfte aus quasi.
Genau.
Und ich weiß nicht, ob du es im Podcast schon gesagt hast, aber im Vorgespräch hast du vorhin so erwähnt, und das macht Sinn, da landen ganz oft Menschen aus suchtbelasteten Familien.
Genau, ja, das ist tatsächlich so. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass man in der Familie meistens nicht so gesehen wird oder beziehungsweise man sich auch nicht so wertvoll fühlt. Und wenn man natürlich dann in so einen helfenden Beruf reingeht und dann merkt, nee, da kann ich was bewirken, da habe ich das Gefühl, gebraucht zu werden, dann macht das was mit einem unheimlich Positives. Aber es kann natürlich auch eben in diese Ecke reinrutschen, Helfersyndrom, ne? Da muss man echt aufpassen.
Ja, genau. Da sind wir wieder bei diesen Themen von eben, Verantwortungsbewusstsein, Hilfe und so
Genau.
weiter. Und das war jetzt alles noch im Rahmen dieses ersten Rollenbildes. Das war die Heldin, richtig?
Genau, ja.
Okay. Was ist das zweite?
Das ist das unsichtbare oder verlorene Kind. Das zieht sich eben total zurück, ne? Das ist in sich gekehrt, introvertiert, möchte nicht auffallen. Und ja, das sind die Kinder, die ganz still hinten in der Ecke sitzen und sich nicht gerne mit Fremden oder überhaupt mit Menschen unterhalten. Eventuell entwickeln die auch einen Mutismus, ne? Also wenn die gar nicht mehr mit anderen Menschen sprechen möchten. Ja, die sind wirklich, da muss man echt aufpassen, dass die nicht abdriften. Ja.
Genau. Man kennt das Wort mittlerweile mute, ne? Im Zoom oder so. Wenn man jemanden
Genau.
mutet, ist er stumm. Und Mutismus heißt, ich sage im Grunde nichts mehr. Ja.
Genau. Ja.
Okay, ja, so. Das
Und
sind dann auch oft die Kinder, die dann auch eher depressive Symptomatik zeigen, denke ich, oder?
also, ja, da weiß ich jetzt nicht so genau, kann aber gut sein, kann ich mir gut vorstellen. Psychische Krankheiten entwickeln sich oft, wenn man ins Erwachsenenalter geht, nach solcher Suchtproblematik im Elternhaus. Depression ist eine davon, ja.
Ja. Aber wenn ich jetzt überlege, als Heldin habe ich gar nicht so viel Zeit für Depressionen. Ne? Da kann ich vielleicht noch so eine, es gibt ja auch so
Stimmt.
diese Leistungs, ne, jetzt fällt mir gerade das Wort nicht ein, aber so diese, ich sage jetzt mal, Leistungsdepression ist nicht ganz das richtige Wort, aber so dieses hochfunktional, das habe ich gesucht, die hochfunktionale
Ah, ja.
Depression, ja. So, wo innen drin schon die Abgründe sind, schon die Trauer ist, schon der geringe Selbstwert ist, aber ich funktioniere noch sehr gut. Das würde für mich zu dem Bild von der Heldin passen, die du beschrieben hast, aber muss nicht sein,
Ja, stimmt.
ja. Aber dieses verlorene Kind, das passt für mich noch mehr zu dem, was man so mit klassischer depressiver Symptomatik auch verbindet. Ja, so dieser soziale Rückzug, dieses stille Trauern, ja, diese gedrückte Stimmung, der verminderte Antrieb. Ja, das ist nicht ganz das Gleiche natürlich, aber zumindest passt es ganz gut zusammen. Und ich denke, wenn man sich jetzt in dieser Beschreibung als Kind wiederfindet, macht es vielleicht Sinn, auch als Erwachsener mal zu schauen, kann das sein, dass es da depressive Symptomatik gibt? Ja, denn ich denke, wir haben es hier im Podcast schon an der einen oder anderen Stelle gehabt. Es wird doch oft nicht oder zumindest viel später, als es möglich gewesen wäre, auch erkannt und diagnostiziert, Depression. Ja, und dann gehen einfach Behandlungsmöglichkeiten verloren. Darum macht es Sinn, sich dem auch einmal zuzuwenden, dem Thema.
Ja, es ist leider immer noch so, dass man so Schwierigkeiten hat, darüber zu sprechen. Das ist immer noch ein Tabuthema. Hm. Ja, ist immer schwierig, weil vor allem die Kinder ja vielleicht auch noch gar nicht so in die digitale Welt eingebunden sind, also jetzt die kleineren Kinder, dass sie wissen, wo sie sich Hilfe holen können und das dann später auszusprechen. Ja, das ist ganz spannend. Der Ansatz ist echt spannend, den du da bringst, ja.
Okay. Also dann haben wir die Heldin. Wir haben das verlorene Kind, war das
genau,
Wort richtig?
Genau, das unsichtbare oder verlorene Kind. Und dann gibt es noch das unterhaltsame Kind. Aha. Oder auch der Sündenbock. Das Kind ist dann wirklich sehr rebellisch. Das ist auflehnend, das macht einfach immer nur Quatsch. Und zwar buhlt es quasi um die negative Aufmerksamkeit. Also das schaut, dass es sich irgendwie, weil es ja zu Hause nicht so gesehen wird, ne? Und dann buhlt es quasi um die Aufmerksamkeit. Und es kann sein, dass es dann über Tische und Bänke läuft und ja, so seine Aufmerksamkeit bekommt. Auch negative Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeit.
Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dabei oft eine Rolle spielt, die Schwere, die da ist, durch etwas anderes zu kontern. Ja, also so diese, wenn, also je mehr die Sucht eine Rolle spielt im Familienalltag, desto mehr ist auch einfach die Stimmung schlecht, im Sinne von auch Alkohol und Depression gehen Hand in Hand. Ja. Es kann sehr belastend sein für alle Beteiligten. Und dann kann so ein kleiner Clown dadurch auch den Versuch machen, einfach eine andere Stimmung auch zu erzeugen. Ja.
Absolut. Es könnte natürlich auch ein Hilferuf sein, ne?
Sicherlich, also. Ja. Ja, so. Welche Möglichkeiten habe ich als Kind? Ja, so viel habe ich nicht. Aber wenn ich eben es schaffen kann, lustig zu sein, oder also sind jetzt zwei Gesichter fast für mich, die du beschreibst, aber so lustig sein oder auch dieses rebellische, auch damit ziehe ich die Aufmerksamkeit auf ein anderes Thema irgendwie. Und vielleicht ein Thema, was auch für mich als Kind gerade leichter zu ertragen ist, als ich sage jetzt mal, als nur meinen Vater zu sehen, der da gerade betrunken auf dem Tisch liegt.
Ja. Das ist richtig. Genau, dieses Kind, das immer so Humor hat oder das immer Quatsch macht, das gibt es tatsächlich auch. Das wäre dann so die vierte Rolle.
Ach so,
okay. Also das Maskottchen, also das ist das, was immer Spaß macht, das immer alles belächelt und immer gute Stimmung verbreitet und das nach außen hin fröhlich wirkt, aber nach innen halt eben auch sehr viel Tiefe und sehr viel Last mit sich trägt, ja.
Okay, also es sind tatsächlich zwei verschiedene Rollen. Ich hatte das gerade als eine verstanden. Ja, das macht Sinn.
Also ich habe es so gelesen, das ist jetzt aus dem Fachbuch raus. Da gibt es auch noch dieses Chamäleon, was sich an alles anpasst. Also ein Kind, was sich überall anpasst, was halt eben so das Lieblingskind ist sozusagen. Ne? Also ein Kind, was man überall mit hinnehmen möchte. Das gibt es wohl auch noch, ja.
Okay, ja, so. Es wird jetzt auch in der Praxis nicht immer so sein, dass das genau in dieser Reihenform unbedingt passiert.
Ja, genau, ja.
Aber das sind sicherlich gewisse Muster, die häufiger zu beobachten sind. Ja, das macht schon Sinn. Also nochmal, wir haben die Heldin, wir haben das verlorene Kind. Es gibt den Clown oder das lustige Kind oder unterhaltsame, so war das, glaube ich.
Genau.
Dann so
genau.
Diese Sündenbock-Rebell, der irgendwie die Schuld auf sich nimmt, richtig?
Genau.
Ich kann auch sowas haben von ich erlöse auch meinen Vater von seiner Schuld oder meine Mutter oder wie auch immer. Und das Chamäleon, was einfach mitläuft, was sich selbst in den Hintergrund stellt und sich ganz gut anpasst. Ja.
Genau, ja.
Genau, und sicherlich mit anderer Perspektive mag man vielleicht auch noch andere Rollenbilder entwickeln. Darum geht es jetzt nicht, sondern es geht darum, so eine gewisse Idee zu entwickeln. Was sind typische Muster? Und das sind schon Muster, die es wirklich so auch gibt. Ich habe selbst auch erlebt, auch in Zeiten im Kinderdorf mit Kindern aus suchtbelasteten Familien. Das teilt sich dann auch auf bei mehreren Kindern. Ja, dann gibt es das eine Kind, was eben die Heldin macht. Nicht selten dann das älteste Kind, was dann am meisten Verantwortung übernimmt. Dann kommt irgendwo ein anderes Kind, was dann vielleicht den Raum hat für diesen Rückzug und diese stille Trauer. Und vielleicht kommt nochmal ein anderes Kind, dem das alles zu viel ist und das dann eben dann in Richtung Clown oder Rebell geht. Ja. Kann man sich vorstellen, da ist ganz schön was los im Familiensystem. Ja. Das sind dann ja auch wieder untereinander auch wieder dann gewisse Dynamiken, die dann auch passieren. Ja. Wobei ich auch sagen muss, nach meiner Erfahrung, gibt es zumindest unter den Kindern dann oft ein sehr enges Zusammengehörigkeitsgefühl, weil man so viel miteinander auch erleben muss und zueinander stehen muss.
Stimmt, ja. Das macht Sinn. Wenn man sonst niemanden hat, der hält, ne, dann hält sich wenigstens das Geschwisterteam. Ja.
Das heißt, wenn man nochmal schaut, wir haben also weitere Themen neben diesem Verantwortungsgefühl und so weiter. Grenzen setzen ist ein ganz häufiges Thema. Ja. Also, was auch wieder zusammenhängt mit die eigenen Bedürfnisse und Wünsche kennen. Ja, die eigene Identität haben wir eben schon mal drüber gesprochen. Je weniger ich davon weiß und spüre, desto weniger kann ich auch Grenzen setzen, weil ich weiß gar nicht welche. Ja.
Genau, ja.
Aber auch das ist was, das kann ich in einer Suchtfamilie eigentlich nicht machen. Es gibt keine Grenzen. Ja. Es gibt keine Zuverlässigkeit, keine Stabilität. Und dann kann ich auf unterschiedliche Art und Weise damit umgehen. Wie erlebst du
Ja.
das bei den Menschen, die du begleitest? Also, ich habe jetzt vor allen Dingen auch das fand ich sehr spannend, auch von den Auszubildenden gehört, die gerade im Grunde dabei sind, aus solchen Familien kommend, ihren eigenen
Genau.
Lebensweg zu suchen und zu finden, richtig?
Ja.
Was sind da, du führst ja diese Gespräche, was sind da Themen, Fragen, die bewegen, was sind Dinge, die weiterhelfen, auch da seinen eigenen Weg zu finden?
Also tatsächlich, ne, ist häufig das Stichpunkt Überforderung. Irgendwann kommt es zu dieser Überforderung. Wenn man sich ständig aufopfert, dann ist ja auch immer die Frage, ne, kannst du vielleicht mal länger arbeiten oder kannst du morgen auch noch mal arbeiten und so, ne? Und wenn, die können ja häufig schlecht Nein sagen. So, eben
Aha,
was du gerade gesagt hast, auch mit dem Abgrenzen, ne? Dann können die schlecht Nein sagen, sind pflichtbewusst, ne, verantwortungsbewusst. Und sagen zu allem Ja. Und das führt dann irgendwann in so eine Erschöpfung. Und dann sitzen sie bei mir im Büro und sagen, wie soll es denn jetzt weitergehen? Wo soll ich denn anknüpfen? Und da muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, manchmal bin ich da, stoße ich auch an meine Grenzen und dann muss ich die weitervermitteln. Ne? Also das, ich kann das nicht auffangen immer. Und tatsächlich ist es so, dass die sich wertvoll fühlen, geschätzt fühlen, wenn sie dann auch zu allem Ja sagen, weil sie bekommen natürlich auch das Danke von den Leuten, ne? Ja. Und das macht was mit dem, was Positives natürlich. Ja.
Okay, also das ist natürlich wirklich ein Klassikerthema, was aber enorm viele Menschen betrifft, auch unabhängig von Sucht, ja. Also
Ja.
ich habe auch mal gelesen bei Friedemann Schulz von Thun, diese bekannte Kommunikationsexperte aus Hamburg, er hat auch gesagt, das häufigste Thema in seinen Seminaren ist die Frage, das Nein sagen zu lernen. Ja, also das ist wirklich ein sehr, sehr häufiges Thema. Okay, und das erlebst du auch bei deinen Auszubildenden.
Absolut,
Und
ja.
ich kann mir das vorstellen, klar, Pflege, Schichtdienst, jemand ist krank, wer kann das jetzt morgen machen? Wir brauchen ganz schnell jemanden. Ja. Und wenn ich dann zum Beispiel die Heldin bin und schon aus meiner eigenen Familie das kenne, dass ich immer für alle da bin, dann springe ich natürlich ganz schnell ein. Ja.
Ja, genau.
Okay, und gehe damit über meine Grenzen, was sich
Absolut.
aber dann irgendwann auch eben rächt. Ja.
Genau.
Und dann sitzen sie bei dir.
Genau, also im ersten Moment sitzen sie bei mir und ich muss denen dann immer sagen, ne, es gibt natürlich Kontaktadressen, es gibt ganz viele Selbsthilfegruppen auch und da kann man die natürlich dann hinverweisen. Ja.
Okay.
Oder halt eben in therapeutische Hände begeben,
Ja,
so, ne?
ja, ja.
Ja.
Ist dann, wenn du mit so einem jungen Menschen sprichst, ist dann oft schon das Bewusstsein da, ich habe ein Problem mit dem Nein sagen. Das ist echt eine ungewöhnlich hohe Herausforderung für mich. Oder ist das was, was du versuchst, dann darauf aufmerksam zu machen?
Tatsächlich wird das schon also in dem ersten Schulblock Wenn die in die Ausbildung reinkommen, wird das schon
Ah,
thematisiert.
wirklich?
Das
Ah, das ist ja gut.
ja,
Ja, okay.
das müssen die sofort lernen, weil die haben ihre eigenen Bedürfnisse und manchmal verliert man diese Bedürfnisse, weil man mit so vielen Menschen, die hilfsbedürftig sind, in Kontakt kommt und man sich dann häufig auch mal gerne selbst vergisst. Ja.
Okay,
Ja.
okay. Das heißt, du hast jetzt schon gesagt, es gibt die Möglichkeit, eben an zu einschlägigen Beratungsstellen zu gehen, oder auch zu Selbsthilfegruppen.
Ja, genau.
Sowohl die Beratungsstellen als auch alles, was in Richtung Therapie, psychologische Beratung geht, bedeutet ja genau, ich bekomme Raum. Richtig? Und das ist schon eigentlich die gegenteilige Erfahrung von der eigenen Herkunftsfamilie. Ja.
Genau,
Hier
ja,
geht es jetzt
genau.
wirklich um mich. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in vielen Fällen schon der erste entscheidende Schritt, diese Erfahrung zu machen. Das löst schon eine Veränderung aus.
Auf jeden Fall, ja.
Die andere Möglichkeit, wie du gesagt hast, die Selbsthilfegruppe, da erlebe ich bin nicht allein. Richtig? Also es
Ja.
gibt ganz viele, die das erlebt haben, wie ich das erlebt habe. Ja.
Ja.
Und wir haben vielleicht ähnliche Themen. Manchmal ist es auch unterschiedlich, aber auf jeden Fall haben wir alle unsere Herausforderungen. Und es tut einfach gut, diese Gemeinschaft zu spüren und auch zu erleben, wie kommen andere damit zurecht.
Genau, ja.
Okay.
Das ist elementar wichtig, dann auch zu lernen. Ja, es kann weitergehen. Also es gibt die Möglichkeit, weiterzumachen und man muss eben da nicht verhaftet sein in diesem Problem, das in der Vergangenheit liegt. Ne?
Ja. Also ich habe auch schon auch Klienten gehabt, die mit anderen Themen gekommen sind, die enorm viel erfolgreich aufgearbeitet haben und viele Schritte geschafft haben. Ja, jetzt gerade vor kurzem habe ich ein Paar gehabt, da ist ein sehr erfolgreicher Weg auch mit den anonymen Alkoholikern gegangen worden. Ja.
Genau, ja.
Also genau, da kann man kann viel erreichen, das ist gar keine Frage. Ja. Okay. Hast du schon mal mitbekommen, auch bei Auszubildenden oder auch vielleicht bei anderen Menschen, die das Thema betrifft, dass sie wirklich gute Schritte geschafft haben, die ihnen geholfen haben? Und kannst du sagen, welche das waren?
Also tatsächlich haben die Kinder aus suchtkranken Familien ja auch sehr viele Stärken. Also sie haben
Ja.
absolut großes Resilienzverhalten, weil sie natürlich auch Problemlösekompetenzen haben. Also sie wissen ja, dass sie weit, also sie sind ja durchgekommen sozusagen, ne? Die sind sich der Stärken vielleicht nicht immer bewusst. Aber die haben ganz viele Stärken in sich und dadurch, dass sie halt eben sehr viel Verantwortung übernehmen mussten, haben sie eben auch eine hohe Verantwortungsbereitschaft, auch noch im Erwachsenenalter. Aber eben auch diese Problemlösekompetenz, weil die standen ja vor jeglichen Problemen jeden Tag und sind da ja irgendwie durchgekommen, ne? Irgendwie sind sie ja dann doch zu Essen gekommen oder zu Kleidung. Also wenn man mal bedenkt, dass die materiellen und immateriellen Bedürfnisse immer reduziert vorgefunden wurden, also zum Beispiel Essen, wenn man aus der Schule kommt und dann in einer normalen Familie gibt es dann warmes Mittagessen, das haben die ja häufig nicht. Und dann haben die sich irgendwie ja trotzdem durchgewurschtelt, dass sie halt nicht untergewichtig oder so ins Erwachsenenalter übergehen. Und deshalb nennt man das auch eine hohe Problemlösekompetenz. Und das muss man denen auch erstmal bewusst machen, ne? Dass die das haben.
Ja, also das macht viel Sinn für mich. Aus zwei Gründen. Erstens, das gibt sofort auch ein Selbstbewusstsein, ne? Wenn mir klar wird, was ich für Stärken auch habe. Und vielleicht nehme ich das erstmal gar nicht als Stärken wahr, weil das so selbstverständlich für mich ist. Ja.
Ja.
Aber wenn man, also ich meine, am einfachsten zu verstehen ist es, glaube ich, bei der Heldin, die wir eben hatten, ja, so.
Ja.
Wenn ich schon als Kind und Jugendliche eigentlich eine Familie manage, mehr oder weniger. Meine kleinen Kinder da bin, sehr jung einkaufe und so weiter, dann bin ich auch sehr früh auch zu viel Selbstständigkeit in der Lage. Ja. Und
Genau.
tatsächlich ist das eine Kompetenz und dann oft geht es, glaube ich, auch dann darum, ebenso wie das Verantwortungsgefühl, Verantwortungsbewusstsein und so weiter, oft geht es dann, glaube ich, auch darum, zu lernen, diese Kompetenz, die ich hier habe, die muss ich aber nicht bis ins Extreme leben. Sondern ich muss nicht deswegen alles immer komplett selbstständig machen und zum Beispiel keine Hilfe annehmen, was auch ein häufiges Thema ist, ja, so, sondern ich darf mir meiner Stärke bewusst sein und trotzdem auch auf der anderen Seite sie sozusagen ausgleichen an den Stellen, wo die Stärke alleine zu einseitig würde.
Ja.
Ja, wenn meine vielen Fähigkeiten mit verantwortlich mit Dingen umzugehen eine Stärke sind, dann, wenn ich ins Extreme drehe, dann wird das trotzdem schwierig für mich. Und dann darf ich lernen, das ein bisschen zurückzudrehen, was ein gewisser Weg ist, aber was sich lohnt, ja.
Das stimmt, das müssen die erstmal erkennen, ja. Das ist richtig. Und diesen Selbstwert stärken, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ne, dass man dieses Sichtbarmachen von dem, was man schon hat. Ganz wichtig, ja.
Okay, also du sagst, Problemlösefähigkeiten sind oft schon da. Ja, also ja. Ne, das ist sozusagen schon mal das Erste. Es geht jetzt nicht darum, mal ganz, ganz krass gesagt, einen total kaputten Menschen irgendwie jetzt anzufangen, dass ich da was Gutes entwickeln kann, sondern das sind Menschen, die haben ganz viel drauf.
Ja, absolut. Mhm. Ja, und die haben auch häufig ein hohes Energielevel, ne? So, also die haben ganz viel Stärke und Liebe auch in sich, dass sie nicht immer rauslassen können, das war, weil es steckt in ihnen wohl. Also das habe ich zumindest in der Recherche für mein Buch, habe ich das auf jeden Fall rausstellen oder rausfinden können, ja.
Mhm. Okay, ja. Und das deckt sich auch mit deiner Erfahrung aus den Tätigkeitsfeldern.
Ja, also das sind tatsächlich auch Stehaufmännchen. Das muss man, also wahrscheinlich nicht alle. Ich rede jetzt wirklich nicht von allen, sondern von dem, was ich so mitbekomme, dass die jeden Tag wieder aufs Neue rausgehen können. Ja, wo kann ich mich dann anbieten, sozusagen? Wo kann ich dann meine Energie hingeben? Mhm. Ja, also ganz, ganz tolle Sachen auch dabei, ja.
Ja, spannend. Ich gehe gerade so im Kopf auch ein paar Personen durch, die ich so kenne, beruflich wie privat. Und das trifft ganz gut zu. Da ist oft viel an Energie auch da. Ja. Mhm. Und sicherlich ist es gut, dass du das sagst. Vergessen wir nicht, dass es auch die anderen gibt. Ja, so diejenigen, die wir vielleicht gar nicht mitbekommen, weil sie tatsächlich zu Hause depressiv zurückgezogen leben oder weil sie tatsächlich dann auch doch selber auch eine Alkoholsucht entwickelt haben. Ja, das ist ja auch ein Risikofaktor. Wenn ich das bei meinen Eltern erlebt habe, habe ich selbst ein höheres Risiko, auch in diese Richtung möglicherweise zu rutschen. Ja.
Genau, ja, da habe ich in der Statistik gelesen, 1:6 ist das eigene Suchtverhalten, dass das dann auftritt. Das ist dann auch schon ziemlich hoch. Ne? Psychische Krankheiten, genau, Depressionen, Angststörungen. Mhm. Ja, und auch eben diese Kontaktstörungen, ne? Bindungsstörungen, weil man halt eben Bindung und Liebe, Zuwendung eben nicht so gelernt hat. Mhm. Das ist auch noch so ein Thema.
Und zwar in doppelter Hinsicht, ja. Ich habe es zum einen nicht gelernt, von meinen Eltern auf mich bezogen, was sehr wichtig ist, aber ich habe es auch nicht gelernt zwischen meinen Eltern durch Beobachtung. Genau. Ja, also, ja, weil auch da keine Stabilität da ist.
Richtig, ja.
1:6, damit meinst du, dass 1 von 6 Kindern aus suchtbelasteten Familien selber eine Sucht entwickelt, so?
Genau, ja, so stimmt. In den statistischen Daten drin, ja. Ich find's hoch, weiß jetzt nicht, subjektive Einschätzung.
Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall sinnvoll, auch auf dieses Thema aufmerksam zu sein. Mhm. Man darf sich trotzdem bewusst sein, dass die Chance höher ist, zu den 5/6 zu gehören, bei denen das nicht der Fall ist. Ja. Mhm. Und trotzdem macht es Sinn, vorsichtiger zu sein bei dem Thema als vielleicht andere.
Ja.
Ja. Okay. Das heißt, bei der Frage, was hilft, das eine ist, wie du gesagt hast, erst einmal überhaupt die eigenen Stärken auch sehen und wahrnehmen. Und vielleicht braucht man dazu auch schon ein bisschen Unterstützung, ja, dass das gut geht. Okay.
Genau, was noch wichtig wäre oder was wichtig ist, wenn es wirklich um kleinere Kinder geht, die jetzt noch nicht erwachsen sind, ne, die pädagogischen Kräfte eben weiterhin zu schulen. Ne, dass die sind ja diejenigen, die Kinder sehen und dann vielleicht auch spüren können oder sehen können, dass da was nicht stimmt. Ne? Das ist enorm wichtig, dass die solche Alarmsignale eben auch erkennen können und dann auch eingreifen können. Wenn die Kinder von sich aus nicht darüber sprechen oder die Eltern schon gar nicht, ne, dann muss man solche Signale zumindest auch erkennen können. Und das ist ganz wichtig, dass die geschult werden auf solche Sachen.
Okay. Da hätten wir jetzt hier auch ein bisschen Gelegenheit dazu. Ich meine, ein paar Punkte haben wir schon gesagt. Aber du meinst, dass zum Beispiel Erzieher feststellen oder Lehrer, da zeigt ein Kind bestimmte Verhaltensweisen, das könnte zu dem Thema passen.
Genau, ja.
Okay. Ja, und das wären letztlich die Verhaltensweisen mehr oder weniger, über die wir schon gesprochen haben, oder?
Ja,
Ja.
genau. Genau, ja, ich hatte mal ein Kind gehabt, habe in der Notaufnahme gearbeitet, in der Kinderklinik, und da ist ein Kind dazwischen gegangen. Es war häusliche Gewalt, ne? Die Eltern haben sich also gestritten,
Und das
aber
Kind
es
ist
ging.
dazwischen gegangen.
Und das
Uiuiui.
Kind ist dazwischen gegangen und hat sich dann verletzt und ist dann zu uns gekommen. Und ja, dann, wenn solche Dinge passieren, dann muss natürlich dann auch sofort das Jugendamt mit eingeschaltet werden und so, ne? Und dann ging dann die Spirale in der Hinsicht auch los, ne? Also da muss man auch immer drauf achten, wenn das zu Hause so gar nicht mehr läuft. Und wenn man das dann, also Ärzte zum Beispiel, ja, Gesundheitspersonal, die sind ja auch ganz wichtig in solcher Hinsicht. Ja.
Okay, aber wenn ich so drüber nachdenke, heißt das insgesamt eigentlich, es gibt so ein paar allgemeine Dinge, die man sagen kann, sowas wie, es ist gut, die eigenen Stärken als Stärken zu sehen, sich ihrer bewusst zu werden, es ist gut, sich mit Gleichgesinnten oder Gleicherfahrenen zu treffen, Selbsthilfegruppen zum Beispiel, es ist gut, sich Unterstützung zu holen, wo man wirklich den eigenen Raum hat. Ja, wer auch immer
Genau.
du bist, der gerade zuhört, du hast diesen Wert. Es ist gut, wenn du diesen Raum bekommst. Ja. Und jeder Therapeut, jeder Coach und so weiter würde dich gerne auf diesem Weg begleiten, wenn das in seinem jeweiligen Fachgebiet mit drin liegt. Ja. Und dann ist es darüber hinaus etwas individuell, je nachdem, welche Themen bei mir genau da sind, richtig? Es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit für Themen wie Grenzen setzen, wie mich selber wichtig nehmen und so weiter. Da zu lernen, damit anders umzugehen, das anders zu regulieren, ja. Aber es wird schon ein Unterschied sein, ob ich als Kind zum Beispiel die Rolle des Chamäleons eingenommen habe, mich einfach immer angepasst habe, oder ob ich die Rolle des unterhaltsamen Kindes eingenommen habe. Was auch übrigens auch wieder eine Stärke ist, richtig? Kann auch als Erwachsener wahrscheinlich viel mit Humor machen. Und vielleicht ist dann meine Herausforderung, dass ich lernen darf, manchmal auch den Humor wegzulassen und die Ernsthaftigkeit zuzulassen, was vielleicht gar nicht so leicht ist, ja. Also sozusagen, so würde ich es jetzt mal für mich als erstes zusammenfassen. Also es gibt diese allgemeinen Punkte, die in der Regel sinnvoll sind und die für die meisten empfehlenswert sind. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wie ist bei mir die individuelle Prägung, was sind meine persönlichen typischen Verhaltens- und Erlebensweisen, und dementsprechend dann mit denen in die Entwicklung zu gehen.
Genau. Ja, das ist eine gute Zusammenfassung.
Okay, gut. Gibt es noch was, Ramona, wo du sagst, das wäre noch gut zu ergänzen, loszuwerden? Ich weiß ja gar nicht genau, was du vielleicht noch vorbereitet hast.
Ach, nee, ich habe tatsächlich von der Selbsthilfegruppe NACOR hatte ich tatsächlich noch so ein Zitat. Die haben geschrieben: Du bleibst immer das Kind aus einer Suchtfamilie, weil die Kindheit formt und prägt dich fürs ganze Leben. Und das fand ich eben auch ganz, ganz spannend und ist auch richtig, ja. Mehr habe ich nicht vorbereitet.
Okay, gut. Ja, ich würde auch sagen, ich denke, so einen gewissen Einblick in das Thema haben wir mal gegeben. Ja, wer sich angesprochen fühlt, darf gerne bei den einschlägigen Stellen mal noch weiterschauen, sich auf den persönlichen Weg machen, vielleicht Psychotherapie in Anspruch nehmen. Ihr nehmt da niemandem einen Platz weg. Es ist sinnvoll und gut, wenn ihr dorthin geht. Ja, man muss es immer wieder sagen. Ja, und wer natürlich mag, kann natürlich auch noch in dein Buch reinschauen und reinlesen, um dort nochmal aus einer anderen Perspektive ein bisschen ein paar typische Dinge mitzubekommen und mitzuerleben. Ja, Brutalität der Bedeutungslosigkeit, gerade relativ frisch, glaube ich, erschienen, oder? Wirklich jetzt gerade im.
Ja, genau. Das habe ich auf der Leipziger Buchmesse vor einem Monat habe ich das
Okay.
da veröffentlicht, ja.
Also genau, im April 2026 rausgekommen.
Genau.
Ja. Okay, gut. Dann würde ich sagen, soweit für heute. Vielen Dank dir, Ramona, dass du dieses Herzensthema von dir eingebracht hast. Ja, du hast ja auch im Vorfeld so sehr bewusst geschrieben, es ist dir einfach wichtig, dass dieses Thema Gehör findet, dass es Raum bekommt, ja. Und da stimme ich dir zu, es ist ein wichtiges Thema. Und ja, hoffentlich haben wir damit heute ein bisschen einen Beitrag dazu geleistet. Danke dir.
Ja, ich bedanke mich auch bei dir, Christian. Vielen Dank für das Gespräch.
Und vielen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer. Danke für eure Aufmerksamkeit, eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht es ganz gut. Ciao, ciao.